hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu unserem ESC Kompakt Live heute am Samstagabend beziehungsweise zum ESC Kompakt Podcast, falls ihr uns hinterher hört. Hier sind heute gut ausgestattet Douzepoint und ich auch gut ausgestattet, allerdings nur was die Nahrung angeht, Benny.
Genau, und das war mit den Joggergaben. Und so fühlen sich meine Beine heute irgendwie auch an.
Weiß ich gar nicht. Ich bin nicht so viel gelaufen. Warst du fleißig?
Nee, gar nicht. Nee, wollte ich eigentlich schon, aber irgendwie, keine Ahnung. Ein bisschen spazieren wir mal vergeben.
Okay, das ist doch gut. Ja, und ich mach's mir mit meinen Grünohrbärchen bequem.
Sehr gut.
Schön. Ich freue mich auch, dass sich viele von euch zu freuen scheinen, dass wir wieder da sind. Und wir haben ja einiges vor in der kommenden Stunde. Wir unternehmen nämlich einen ganz wilden Ritt durch 65 Jahre ESC-Geschichte. Und das haben wir uns aber nicht selbst ausgedacht, sondern es hat einen ganz einfachen Grund. Und zwar gab es in der vergangenen Woche, glaube ich, eine Sendung zum ESC in dem Format Eine Stunde History auf Deutschlandfunk Nova. Und wir haben darüber auch schon auf dem Blog berichtet und haben festgestellt, dass in dieser Sendung ein paar kleinere oder größere Fehler waren und auch gleichzeitig ein paar Punkte angesprochen wurden, die durchaus auch diskussionswürdig sind. Bei uns beiden ist so ein bisschen der Blutdruck gestiegen, als wir die Sendung gehört haben. Und einigen von euch ging es wohl auch so, wenn wir die Kommentare richtig verstanden haben. Insofern, genau, widmen wir uns heute mal dieser Sendung, werden die durchgehen und werden schauen, welche Stellen problematisch waren, welche vielleicht sogar falsch waren oder an welchen es was zu diskutieren gibt. Ich will eine Sache, bevor wir dann relativ schnell starten, noch vorausschicken, weil das auch schon, kritisch ist übertrieben gesagt, aber in den Kommentaren angemerkt wurde, nämlich, dass es natürlich schön ist, dass, wenn sich andere Formate mal mit dem ESC beschäftigen und auch einem breiteren Publikum der Contest so zugänglich gemacht wird oder näher gebracht wird, auch die Hintergründe eben abseits von den 4 Stunden dann am Finalabend. Und insofern freue ich mich auch gerade auf so einem ja doch eher jüngeren Sender wie Deutschlandfunk Nova. Und von mir aus darf das auch ruhig mal ein bisschen lockerer sein und ein bisschen flapsiger sein. Und es muss jetzt nicht irgendwie eine Unterrichtsstunde sein. Also insofern alles okay. Und es ist auch okay, dass man natürlich in 38 Minuten jetzt nicht die ganze Bandbreite von allen Themen umreißen kann. Aber gleichzeitig, ich habe es gerade schon mal kurz gesagt, es gab eben doch ein paar Sachen, die man hätte vermeiden können und wo ich mich auch gefragt habe, ist das jetzt eigentlich gerade noch Journalismus oder was ist es denn jetzt eigentlich gerade, was die versuchen zu machen? Also was ist auch der Sinn hinter der Sendung? Das kann man, glaube ich, an einigen Punkten ganz gut sehen und da werden wir ja gleich auch noch hinkommen. Magst du noch irgendwas vorausschicken, Douzepoint, oder?
Ja, also genau, was natürlich dann ein bisschen ärgert, also das Schöne, was du schon gesagt hast, ist natürlich, dass dieses Thema in der Offseason dann eben auch mal so stattfindet. Dass du jetzt die jungen Leute so hervorhebst, also ich meine, ganz ehrlich, ich hätte jetzt nochmal gucken müssen, wie die Einschaltquoten von Deutschlandfunk Nova sind.
ja.
Ganz ehrlich, dass die sich dann, ich sag mal, anmaßen, über die Reichweite des ESC im jungen Publikum zu sprechen, da würde ich eher sagen, also meiner Wahrnehmung her senden die eher in einer vergleichsweise leeren Blase, verglichen zu der doch sehr großen Reichweite auch und gerade bei den jüngeren Zuschauern. Also das ist ein ganz klassischer Denkfehler, der denen da unterlaufen ist, eben wie es halt gerne mal ist, ohne ich kenne die nicht, deshalb, also die ich muss da mal nachgucken, wie die Achtung, jetzt aufpassen, Redakteurin nenne ich sie mal, oder auch Moderatorin des Formates heißt, was für eine Blase sie da letztendlich unterwegs ist. Aber man muss eben immer sehr vorsichtig sein, wie weit man eben von seinen persönlichen Erfahrungen dann auf weitere Erfahrungen schließt, um dann eben auch abzuschätzen, wie groß Formate sind. Also man kann natürlich auch die Bild-Zeitung nach wie vor verreißen und sagen, ja, das wär, von meinen Freunden liest es niemand. Am Ende des Tages ist es aber so, dass auch wie Bild.de eine der großen Webseiten mit ist und auch von der Reichweite her, trotz, obwohl die Bild-Zeitung eben große Reichweite verloren hat, einfach ein nach wie vor wirklich sehr relevantes Meinungsführermedium ist. Und das kann man sich dreimal auswählen und sagen, ich kenne niemanden, der die liest und das findet trotzdem statt. Ich kenne auch niemanden, der freiwillig die AfD wählen würde und trotzdem tun es ja bisweilen zwischen 10% und 20%. Also da muss man echt gerade als Journalist ein bisschen vorsichtiger sein.
Genau, finde ich richtig. Da kommen wir ja nachher bestimmt dann auch nochmal ausführlicher drauf. Ich will noch vorausschicken, dass wir in dieser Folge hier, zumindest bei denen, die jetzt live zugucken, natürlich mehr denn je auch vielleicht sogar darauf angewiesen sind, aber uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr mitkommentiert. Zum einen können wir natürlich Sachen überhört, überlesen haben. Das heißt, vielleicht ist euch noch was aufgefallen, was uns gar nicht aufgefallen ist. Dann könnt ihr uns da gerne Hinweis geben. Und ansonsten natürlich gerne auch zu den Dingen, die wir dann von uns aus ansprechen, würde uns natürlich eure Meinung interessieren. Vielleicht sagt ihr an der einen oder anderen Stelle, das ist jetzt aber kleinlich, da hätte man mal beide Augen zudrücken können. Vielleicht sagt ihr aber auch an der anderen Stelle, da gibt's noch irgendwas viel Weitergehendes dazu zu sagen. Und genau, außerdem das ESC-Wissen ist ja so ein weites Meer, ne, dass auch wir manchmal nicht alles wissen oder nicht alles genau wissen. Und insofern sind wir da immer auf die Schwarmintelligenz oder sehr glücklich, wenn Schwarmintelligenz da ist und genau, ihr uns dabei unterstützt.
Genau, und die Idee ist natürlich auch, also dass wir nochmal jetzt über zwei, drei Sachen reden, die das natürlich dann hochbringen und dass wir jetzt nicht nur sagen, so das ist richtig, das ist falsch, sondern durchaus vielleicht nochmal die eine oder andere Anekdote dazu mitbringen. Es ist ja auch schön, dann, ich meine, wir haben jetzt heute Nacht die Zeitumstellung, ne, morgen werden die Abende noch länger oder wie auch immer und da freut man sich natürlich auch, wenn man sich das Herz an solchen Erinnerungen wärmen kann und das wollen wir natürlich auch mit der heutigen Sendung erreichen.
Ganz genau. Dann würde ich sagen, steigen wir jetzt direkt ein. Und wir haben das so an Zeitstempeln festgemacht. Also insofern, wir arbeiten uns jetzt einfach mal von vorne nach hinten durch.
Entschuldigung, ich muss dich
kurz unterbrechen. Du hast schon was vor dem ersten Zeitstempel.
Nee, mir wurde gerade noch etwas reingereicht. Ich habe heute sozusagen Zuarbeitung hier, nämlich etwas aus der MA, das ist die Media-Analyse Audio, wo die Reichweiten für die Radiosender erarbeitet werden. Und da wurde mir gerade ein analoger Ausdruck zugereicht mit einer entsprechenden Markierung.
Aus dem ESC-Kompakt-Vorzimmer sozusagen.
Sozusagen, genau. Auch Deutschlandfunk Nova kommt auf die besten jemals in der MA gemessenen Zahlen, also von sich selber. Das junge Angebot von Deutschlandradio wird mittlerweile täglich von fast 130.000 Hörerinnen und Hörern eingeschaltet. Im weitesten Hörerkreis, also das heißt innerhalb von eigentlich alle zwei Wochen, jetzt neuerdings eigentlich einmal vier Wochen, wären es dann 750.000 Leute. Also innerhalb, sagen wir jetzt mal so, da müssen wir jetzt nochmal WHK-Definition machen, oder sagen wir einfach mal, pro Tag sind es 130.000 Leute, die dort einschalten, das heißt nicht, dass sie 24 Stunden den Sender hören. Ein Tag, eine Sendung, ESC, sind dann am Ende dann doch irgendwas noch zwischen der 7 und 10 Millionen Zuschauer. Also das sind nochmal ganz unterschiedliche Maßstäbe. Punkt, vielen Dank. Also,
wir stellen mal die Frage, wer braucht heutzutage eigentlich Norddeutschlandfunk Nova?
Nein, nee, das so ist ja richtig und die wachsen ja auch, das ist ja auch schön, dafür zahle ich auch gerne meine Gebühren, aber wir wollen natürlich auch trotzdem ein bisschen Klugscheiß.
Gut, ich wollte direkt einsteigen, ehrlich gesagt, mit der Einleitung. Das war so ein Punkt, wo ich mir dann schon gedacht habe, bist du jetzt eigentlich zu kleinlich? Aber ich kann vielleicht nochmal diesen ersten Einstiegssatz sagen, mit dem die Sendung losgeht. Und wo ich mich, ehrlich gesagt, als ich das erste Mal gehört habe, noch nicht geärgert habe. Aber wenn man weiß, wo die Reise hingeht, kann man schon überlegen, ist das jetzt eigentlich so ein guter Einstieg? Nämlich der erste Satz ist, ich war dieses Jahr auf einer Karnevalsparty. Und da liefen zwei Frauen als Nicole verkleidet rum.
Das ist ja schon mal super eigentlich.
Das ist super. Wobei es natürlich wirklich die Stimmung, das werden wir nachher noch sehen, sozusagen für den gesamten Beitrag dann eigentlich vorgibt und auch wieder dann das Ganze abrundet am Ende, weil sie eben im Prinzip darauf wieder zurückkommen. Also ich finde es keinen so wirklich gelungenen Einstieg, gerade weil ja doch auch dann die das Entstehungsdatum des ESC sich jetzt dieser Tage am 19. Oktober zum 65. Mal gejährt hat, glaube ich, hätte man da durchaus einen anderen Aufhänger auch direkt am Anfang finden können, warum man sich jetzt in dieser Sendung mit dem Thema ESC beschäftigt.
Aber, und das, ich möchte das an der Stelle auch einmal kurz mit aufgreifen, das ist ja eigentlich ganz spannend, dass also diese Autorin oder Moderatorin, Redakteurin auf Grand Prix, also auf Karnevalspartys gibt, wo gleich zwei Nicoles rumlaufen. Das heißt also, Nicole ist eine Stilikone, sehr stark damals auch geprägt von Ralf Siegel, die auch im Jahr 2020, also ich muss kurz überschlagen, 38 Jahre nach ihrem ESC-Sieg offenbar so stark nachwirkt, dass gleich zwei Leute, das ist kein Jahrestag, wie auch immer
gewesen. Das kann doch nur Köln oder Hamburg gewesen sein.
Ja, sicherlich, aber trotzdem. Und das ist, aber ich meine, allein da muss man sich doch schon bewusst machen, dass dann kann das ja wohl so wenig in der Ausprägung jetzt auch nicht sein und so.
Das stimmt.
Genau. Jetzt müssen wir gucken. Also klar, das ist der Einstieg. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir hatten, Sanomi Ketvashem hat ja was gepostet unter dem Artikel auf ESC Kompakt.
Genau.
Ja, das hat ja auch mit ein paar Zahlen, Zeiten versehen. Ich hätte sozusagen meinen ersten Hinweis bei 2,45. Benni, wo
hast du den? Nee, dann steig du ein. Ich bin erst eins später.
Also, denn wir müssen jetzt einmal ganz kurz zu Sanomi Ketvashem gucken. Der hat nämlich gesagt, hier zunächst einmal bei 1,39, wo ein Experte auftritt und erklärt, dass Platz 11 genauso wenig Punkte pro Wertung erhält wie Platz 26,
nämlich so, gar keine. Da ist er gerade bei einer anderen Sendung. Der hat zwei Sendungen kommentiert.
Ja, genau, Philipp Radius. Genau. Dann gehen wir da nicht weiter drauf rein. Dann steige ich mal mit 2,45. Und da heißt es in der Sendung, und da passt, also es ging hier eben nach dem Krieg und sowas und warum der überhaupt der ESC, und da passt eben so ein fröhlicher Abend mit Liedern aus unterschiedlichen Ländern. Ich habe mich kurz an dem Wort fröhlicher Abend gestoßen. Ich hätte es eher feierlicher oder Galaabend genannt. Also das Fröhliche oder dieses fröhliche Moment, also wenn man sich mal so ältere Sachen anguckt, ist da jetzt nicht sofort zu erkennen. Also ja, minimal, aber so, das muss man, glaube ich, auch ein bisschen anders sehen.
Genau, wird ja auch später noch ausführlich besprochen, auch gerade von Jan Feddersen, ne, der sagt, dass es doch eine relativ steife Angelegenheit war am Anfang und genau, so viel.
Ja, und Frohnimm war da ja auch dabei. Das sagt ja Gildo Horn dann auch an einer späteren Stelle, als er 98 zum ersten Mal als erster Künstler überhaupt die Bühne verlassen hat, während seines Auftritts. Mhm. Und da überschnitt sich das ja so noch mit der so steif und Leute zum Teil noch im Frack und Smoking. Und genau, dann eben so ein Gildo Horn, da ging es ja dann eigentlich los, sich so ein bisschen noch zu lösen und ein bisschen allgemeiner zu werden an der Stelle.
Ja.
Genau.
Dann mir ist 3,59. Ja, mir ist bei 3,20 noch aufgefallen, dass da einmal, und der wurde auch in den Kommentaren angesprochen, der berühmt-berüchtigte European Song Contest genannt wird. Immer wieder gerne. Also ist natürlich eine ganz kleine Kleinigkeit, aber wie gesagt, muss nicht unbedingt passieren.
Genau.
Du hast 3,59.
Und zwar geht es da darum, wer richtet das eigentlich aus oder wer veranstaltet das? Nämlich die EBU, also European Broadcasting Union, da ist ja das European richtig, die allerdings dann den Eurovision Song Contest macht. Und dann wird das aber hier weiter gesagt, weil sie dann sich natürlich richtig erinnern, gerade als wir noch jünger waren und so wurden ja tatsächlich Eurovisionssendungen ja entsprechend angekündigt mit dieser Eurovisionsfanfare. Und gerade zum Beispiel vor Wetten, das, was damit auch erwähnt wird, war dann ja das Logo von dann ZDF zum Beispiel, SRG und ORF zu sehen. Hm. Und das wird dann hier versehen. Und die EBU produziert dann auch selbst Programme, die in Deutschland extrem erfolgreich waren. Ich habe hier mal aus der langen Liste 3 Produktionen rausgesucht. Verstehen Sie Spaß, Hans-Joachim Kuhlenkampf und dann eben Wetten, das. Nee. Die EBU produziert die nicht, sondern produziert werden die natürlich von den Rundfunkanstalten, die unter dem Dach der EBU dann gemeinsam den Austausch der Programme gemacht haben. Das wird an einer anderen Stelle ja auch mit hingewiesen, aber es ist nicht die EBU, die das hier produziert. Und auch wenn der ESC stattfindet, das sieht man ja, wird er auch nicht von der EBU produziert, sondern wird dann eben von der EBU an die entsprechenden Sender oder einen Sender vergeben, der dann die Show produziert. Also wie der NDR das dann damals eben 2011 gemacht hat zum Beispiel. Oder ja, wer denn einmal gerade dran ist.
Gut, dass dir das aufgefallen ist. Das habe ich tatsächlich überhört. Ich fand es noch lustig, dass sie ausgerechnet bei Wetten, dass gesagt haben, die kaum kaputt zu kriegende Sendung, weil sie ist ja kaputt gekriegt. Also insofern, ja.
Markus Lanz hat es dann doch geschafft. Aber Markus Lanz hat es dann geschafft. Das Lippert damals, Lippi war doch mal zwischendrin, als ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, so kurz nach der
Wende. So zwei Sendungen oder so, ne?
Oder Thomas drei. Da hat er dann nicht dann seinen Zanger geklaut oder so. dann war das auch das Thema schon wieder vorbei.
Ja.
Gut, ich hätte dann 4,59 zu bieten.
Da bin ich auch. Bitte, schieß los.
Mhm. Okay, aber 4,59, oder mach du mal, ich habe ja eben schon.
Okay, ja, also das ist tatsächlich einfach ein falscher Fakt sozusagen. Hier wird ja gesagt, was übrigens nachher nochmal richtig gesagt wird, dass Schweden und England beide 6-mal gewonnen hätten. Und genau, das ist nicht so, Schweden 6-mal, das Vereinigte Königreich nur 5-mal, wie aber auch Frankreich, die Niederlande und Luxemburg habe ich mir hier noch rausgeschrieben. Genau, insofern hätte man natürlich noch die entweder nennen können oder die anderen oder Großbritannien dann nicht oder so. Genau, aber jedenfalls Großbritannien wartet noch auf den 6. Sieg.
Richtig, und vor allen Dingen Großbritannien oder eben das Vereinigte Königreich ist an der Stelle wichtig. Hier heißt es ja England, wäre das gemacht, der klassische Einteilung dann immer. Man muss es beim großen ESC vielleicht nicht so unterteilen, aber du machst ja gerade mit dem Junior Eurovision Test, der ist auch so, dass dann eben ein Wales daran teilnimmt, und an der Stelle wird es dann ja eben wichtig, ob es dann eben das Vereinigte Königreich ist, ob es England oder eben Wales ist dann. Genau.
Ja. Gut, bei 5:33 geht es bei mir gleich weiter.
Oh ja. Was hast du denn da?
Ja, also es ist ja die Rede davon, insgesamt sind deutsche Interpreten 8-mal Letzter geworden. Mhm. Da muss man natürlich ein bisschen genauer hingucken. Da sind jetzt zum Beispiel die No Angels auch mit eingerechnet, die zwar punktgleich mit dem Letzten sind, aber da gibt es eben eine Regel, und die No Angels haben, wir erinnern uns, damals aus Bulgarien 12 Punkte bekommen. Und
warum lagen wohl?
Ja, und lagen insofern also auf dem drittletzten Platz. Und insofern, ja. Ich glaube, da ist wahrscheinlich jemand einfach durch die Wikipedia-Tabelle und hat dann alle, die rot markiert sind, weil das sind auch die, die punktgleich mit dem letzten Platz sind, gezählt. Und genau, aber wie gesagt, zumindest die No Angels zählen da nicht mit rein.
Ja, ich war da auch ein bisschen unsicher, ne, weil man es jetzt tatsächlich ja diskutieren kann, weil 2015 zum Beispiel, da waren ja beide, da waren ja die Magmik und dann eben Ann-Sofia beide ohne Punkte, und dann gilt es ja, glaube ich, wer den späteren Startplatz hat, ist dann weiter hinten. Und ich glaube, die Magmik waren vor Ann-Sofia dran, deswegen sie da tatsächlich die Letzte ist. Und waren die Sisters, die waren ja Vorletzte, und dann wurde es ja noch korrigiert, weil ja die weißrussische Jurywertung falsch interpretiert wurde. Nee,
die waren Drittletzte und dann Vorletzte, so rum.
Ach, dann Vorletzte, ach, die sind gar nicht letzte geworden, wir waren da Letzte nochmal. Großbritannien wahrscheinlich.
Ja, doch, wirklich, genau. Ja,
immer mal wieder gern genommen, aber Achtung, Großbritannien, nicht England. Ja. Genau, ich habe mich trotzdem auch bei 5:33 nochmal ein bisschen aufgeregt, dann so blablabla bla, bla beim Aufgetreten hier mit Nicole, und dann deutsche Lieder, die als Pleiten, Pech und Pannen in die Geschichte eingehen. Klar, haben wir jetzt natürlich auch nochmal wieder ein paar Pleiten, Pech und Pannen gedacht, aber das ist schon wieder so voreingenommen. Ich meine, es taucht ja an keiner Stelle in dieser Show mal auf, dass es neben ein bisschen Frieden und Satellite durchaus auch andere Zweit-, Dritt- und Viertplatzierte Lieder zum Beispiel gab, wie ein Michael Schulte zuletzt, oder eben aber auch Klassiker, wie zum Beispiel ein Genghis Khan, was wahrscheinlich auch bei einer Karnevalsfeier mal gespielt wird, oder möglicherweise läuft da auch mal jemand so rum. Also der Wettbewerb hat ja schon noch ein paar andere Lieder mit hervorgebracht, die nicht nur Pleiten, Pech und Pannen waren.
Ja, ich finde es auch ganz lustig, weil wie der Satz losgeht, nämlich, aber man muss eben auch sagen, dass nicht nur diese beiden Lieder erfolgreich aufgetreten sind, sondern, und dann dachte ich, jetzt kommt zum Beispiel, Deutschland ist auch 4-mal Zweiter und 5-mal Dritter geworden oder so. Aber dann kam eben die, also man hätte ja durchaus noch sagen können, ne, es gab zwar 2 Sieger, aber es gab auch durchaus noch andere Beiträge, die da auch beim ESC, nicht nur in den Charts oder wie auch immer im kollektiven Gedächtnis gut funktioniert haben, sondern tatsächlich auch beim ESC. Ja, aber da kommen wir nachher, glaube ich, nochmal dazu.
Ich weiß nämlich auch nicht, also bevor es sonst nachher untergeht, weil es ja eigentlich kein Fehler ist, es gibt an einer Stelle die Bemerkung so, naja, diese 12 Punkte, die Deutschland ja sehr, sehr selten erhält.
Genau, das kommt gleich danach. Kommt jetzt direkt. Ja, also jetzt 5:45 ist es jetzt direkt die Stelle. Insofern kannst du direkt weitermachen mit dem Aufregen.
Hört man ja auch, ja, also ja. Da muss man jetzt mal kurz auch die Kirche im Dorf lassen. Die Frage ist ja, wie oft kann man denn 12 Punkte hören an so einem Abend von einem Finale? Maximal 26 Mal, wenn 26 Länder daran teilnehmen. Wie oft, also willst du es denn hören? Also selbst die Lieder, die ja wirklich haushoch gewonnen haben, ich glaube, Loreen hat 18 Mal das dann gehört oder so. Aber es kann nun mal nicht so sein, dass ständig da die 12 Punkte verteilt werden. Wenn ich an der Waldorfschule, wobei die haben ja gar keine Noten, also oder dass die Abi-Notendurchschnitte sich so verbessert haben, weil jetzt jedem eine 1 und eine 2 hinterhergeworfen wird. Es ist rein rechnerisch so, dass eben 10 Wertungen abgegeben werden und bei 26 Liedern gehen halt 16 pro Land leer aus. Und jetzt muss man auch ein bisschen Statistik zulassen an der Stelle und nicht sagen, wir wollen aber auch mal 12 Punkte. Da muss man auch was Gutes liefern.
Genau, und was ich witzig finde, dass auch relativ bald danach dann dieser Beitrag startet mit dem Ritt durch die ESC-Geschichte und der tatsächlich auch losgeht mit den unterschiedlichen 12 Punkten für Lena. Also da hört man dann doch gleich ein paar 12 Punkte für Deutschland, die ja Man vergisst es immer so schnell, aber wenn 41 Länder teilnehmen, wäre Deutschland eigentlich dann erst wieder im Jahr 2051 dran mit Gewinnen, wenn jeder zwischendurch einmal gewinnen soll. Ne? Und ich meine 2018 mit Michael Schulte, ich habe auch nochmal nachgeguckt.
Wie oft haben wir
das? Ich glaube viermal 12 Punkte, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau, also insofern, das ist dann hier und an der Stelle unter den Tisch gefallen.
Und ich muss mich natürlich korrigieren, weil wir hören natürlich nicht 26 mal 12 Punkte, sondern wenn natürlich 41 Länder ihre Wertungen abgeben, okay, hören wir es natürlich idealerweise 41 mal.
Nicht, dass nachher Deutschland.nova noch ein Faktencheck ESC
und dann nochmal eine extra Sendung macht. Aber ich fände es ja persönlich angemessen, wenn sie in einer Stunde History über die Geschichte von ESC Kompakt berichten. Die ist ja doch nicht so wahnsinnig lang. Aber da könnte man dann schon mal diesen kleinen Kasus Lapsus mit reinbringen. Und richtig. Genau. Ich würde weitermachen mit 606.
Gut, gerne.
Und zwar heißt es da in der Ankündigung der Schalte, hier, ich habe euch die Highlights des ESC versprochen und hier kommen sie. Sven Breger aus unserem History-Team hat sich hingesetzt und für uns alle Song-Contests nochmal angeschaut. Dann würde ich jetzt Sven Breger mal bitten, uns bitte den von Kopenhagen, was 64 oder 66, keine Ahnung, nochmal bitte zur Verfügung zu stellen, der verschollen ist, den man nicht findet, nirgendwo, nicht im Internet und sonst auf diesem Planeten. Und offenbar gibt es ja auch von dem ersten ESC, glaube ich, auch nur bedingte Aufzeichnungen. Also er scheint über Wunderkräfte zu verfügen, Zeitreisefähigkeiten, ich weiß es nicht. Aber das ist eine Versprechung. Das ist geeignet für den Windbeutel des Jahres sozusagen. Das sind ja diese Geschichten, wo immer Produkte ausgezeichnet werden, ne, wo dann die noch größer von der Verpackung sind und am Ende noch weniger drin ist. Also
genau.
Das ist halt Marketing.
Genau, du hast vollkommen recht natürlich. Ich habe über die Stelle auch kurz nachgedacht, weil natürlich können wir davon ausgehen, dass er auch nicht alle anderen Contests gesehen hat, die sozusagen irgendwo zur Verfügung stehen. Ich habe es dann tatsächlich mal durchgehen lassen unter, weiß ich nicht genau, wie man eben sozusagen manchmal Beiträge vielleicht ein bisschen überhöht ankündigt, nicht konkret als Fehler, aber
nicht, du hast natürlich vollkommen
recht. Nee, genau. Sehr gut.
So geht das nicht. So, dann 8:30 vermute ich mal, oder? Wo bist du als nächstes?
Ja, ich habe zwischendurch noch so ein paar, das sind aber dann eher so Befindlichkeiten, also ja, sie steigen eben, wie gesagt, dann diesen Best-of-Beitrag mit Lena ein und spielen dann so ein Originalzitat, wo sie eben gefragt wurde, wie sie sich jetzt fühlt, als sie nach der Hälfte der Punkte vorne liegt. Und dann geht's weiter mit so schön schräg war der ESC nicht immer. Also ausgerechnet da jetzt schräg Lena und das dann die Weiterleitung zu machen. Und auch hinterher, da werden dann praktisch als die mutigen Beiträge aus Deutschland Gildo Horn und Stefan Raab klassifiziert. Also da geht's meiner Meinung nach einfach immer so ein bisschen zwischen mutig, schräg, auch gute Beiträge. Das kommt ja nachher dann wieder so ein bisschen. Ja. Also es geht einfach so, so ein bisschen wild durch den Gemüsegarten. Und ja, wie gesagt, ich finde immer, wenn man sagt, ach, Gildo und Stefan Raab, das waren jetzt die einzig super guten Beiträge. Wir haben da ja auch schon oft genug drüber gesprochen oder geschrieben, dass Stefan Raab da durchaus gute Sachen gemacht hat und das kann man sicherlich auch anerkennen, dass das aber wieder ausgerechnet diese beiden Beiträge sind, die da jetzt als besonders mutig aus Deutschland herausgestellt werden, finde ich so klischeehaft einfach.
Aber ich finde es, also wenn jetzt so die Mischung aus schräg und besonders ist, trifft das zu. Also, jetzt könnte man natürlich, naja, eigentlich nicht, also ich Genghis Khan halt nochmal mit erwähnen. Also, wenn man jetzt sich auch mal überlegt, wann Genghis Khan halt war, Anfang der 70er, dann da so eine Bande von mongolischen Räubern da sozusagen auf die Bühne zu stellen, in Israel auch ganz und gar war das, meine ich, das hat auch schon eine gewisse Schrägheit und das hätte Sven Breger auffallen können, wenn er dadurch alle Shows durchgegangen ist. Danach wurde es aber tatsächlich dann doch ja auch mitunter gerne mal bieder und so richtig verrückt dann eigentlich weniger. Aber Genghis Khan ist definitiv ein Gegenbeispiel und damit ist die Aussage hinfällig. Damit gebe ich dir recht.
Gut.
Natürlich.
Du bist bei 8:30, da bin ich dann auch und du darfst gerne.
Ja, also das ist jetzt eigentlich wahrscheinlich die klassische Stelle, ne? Also das ist sozusagen der allererste ESC 1956. Für Deutschland tritt damals übrigens Freddie Quinn an, als einer von zwei deutschen Vertretern, by the way.
Und was übrigens vorher auch noch gesagt wird, ne, dass jedes Land zwei Vertreter geschickt hat.
Genau, und erhält 0 Punkte, Benny. Wie war das denn mit der Punktevergabe seinerzeit?
Ja, du warst da ja live dabei. Also, ich war damals, ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen. Danke übrigens auch an viele Leute, die da schon Hinweise gegeben haben in den Kommentaren und Links gepostet. Ich habe es jetzt auch nochmal nachgelesen. Also, es war ja so 7 Länder... ne? Und jeweils 2 Juroren, also 14 Juroren gab es
insgesamt. Juroren oder Teilnehmer?
Sowohl als auch. Also aus jedem Land gab es auch 2 Juroren.
Okay.
Und die konnten wohl jeweils bis zu 10 Punkte vergeben. Sprich, ein Interpret konnte 140 Punkte bekommen, weil auch die Juroren aus dem eigenen Land Punkte für diesen Interpreten vergeben durften.
Das durften sie noch beim ersten
Mal. Das durften sie, ganz genau. Okay. Und man weiß wohl, dass Liz Assia 102 Punkte bekommen hat, damit ja gewonnen hat, den ESC, den allerersten. Und alle anderen Punkte weiß man aber gar nicht so genau. Es gibt.
Aber dann werden ja auch gar nicht mehr so viele Punkte über. Wenn sie 102 hätte, werden ja bei
140. Nee, du darfst auch allen 14 Beiträgen 10 Punkte geben.
Ach so, okay. Also
du bewertest jeden Beitrag sozusagen
mit, einzeln
mit Skala bis zu 10 Punkten. Mhm. Genau. Und insofern, es gibt wohl das Gerücht, dass Walter Andreas Schwarz, also der zweite deutsche Teilnehmer, zweiter gewesen sein soll, was aber mehr so Gerüchte, Küche und nichts Genaues weiß man nicht. Und aus diesem ersten Jahr weiß ja auch niemand mehr, wie der deutsche Beitrag eigentlich jetzt tatsächlich ausgewählt wurde und wo diese zwei herkamen. Und niemand kann sich... Ja, genau. Aber wie die plötzlich aufgetaucht sind und dann beim ESC gelandet sind und auch wie das da war und so. Also ja, selbst bei den Beteiligten und als man sie dann irgendwie gefragt hat nach, weiß ich nicht, 40 Jahren oder so, konnten die sich selbst gar nicht mehr an diesen Auftritt erinnern, weil der ESC war halt neu, es war nicht dieses große Happening und es war halt sozusagen mehr oder weniger ein Auftritt von vielen, wie du halt irgendwie ständig in irgendwelchen, gut, damals jetzt noch nicht täglich in irgendwelchen Fernsehshows, aber es war halt doch mehr oder weniger Standardprogramm, sage ich mal. Und insofern fehlt da vielen Leuten die Erinnerung. Wie gesagt, es gibt auch die komplette Aufzeichnung nicht mehr. Auch die Wertungszettel wurden wohl irgendwo vernichtet. Man kennt also diese 102 Punkte von Liz Assia, aber den Rest kennt man einfach nicht. Und insofern genau, es gab einen zweiten deutschen Vertreter neben Freddie Quinn. Und ob der 0 Punkte bekommen hat oder nicht, weiß man auch nicht.
Who knows? Und vor allem, um dann 0 Punkte zu bekommen, wenn das Bewertungsthema
ist sehr unwahrscheinlich,
so wie du genau gesagt hast, ist allerhöchst unwahrscheinlich.
Ganz genau.
Mhm. So, haben wir das mal geklärt. Die Chancen stehen 1 zu 140. Eigentlich sogar noch mehr. Weil, ne, wenn du ja jedem 0 bis 10 Punkte geben kannst, hast du ja sozusagen sogar 150 Möglichkeiten mindestens. Sehr gut, haben wir das geklärt. Vielen Dank da nochmal. Also da habe ich jetzt gerade auch wieder was bei dir vorher dazu gelernt. Hast du dich sehr gut eingearbeitet. Dankeschön.
Das freut mich.
Ja.
Aber wie gesagt, mit großer Hilfe von unseren Lesern auch, die in den Kommentaren das schon diskutiert haben.
Sehr gut. Die Schwarmintelligenz, die besagte.
Ganz genau.
Ich wäre bei 9:09 wieder dabei, wo mir noch kurz die Hutschnur hochgegangen ist.
Also schieß los.
Es ist natürlich nicht falsch, aber es ist in der also generell nicht richtig gewesen die ganze Zeit. Nämlich, hier ist die Ansage, dass maximal 6 Personen auf der Bühne sein dürfen. Das stimmt, klar. Und jeder Song darf maximal 3 Minuten dauern. Das stimmt so auch heute. Denn wenn man sich natürlich, ich mache jetzt nicht den Running Gag, dass man sich natürlich alle Shows angeguckt hat vorher, es gab ja durchaus auch Lieder, die früher mal über 4 Minuten lang waren. Ich glaube, einer sogar fast 5 Minuten oder so, weswegen man dann gesagt hat, weil es auch sehr, sehr kurze Lieder ja gab, die dann gefühlt nur 1,40 oder 1,50 lang waren, also 1 Minute und 40 Sekunden, dass sich dann ja sozusagen gerne auch mal die Italiener ja doch in sehr langen Songs dann ergossen haben, weswegen man dann zu einem späteren Zeitpunkt diese 3-Minuten-Regel eingeführt hat. Also insofern die 3-Minuten-Regel heute ist korrekt und auch schon sehr lange. Es war aber nicht immer so.
Punkt.
Wollte ich nochmal kurz zurückgeschissen haben.
Genau, und Gleiches gilt auch direkt für die Regel danach, nämlich die 16-Jahre-Regel, wo ja dann zum einen gesagt wird, Nicole hätte die nur ganz knapp erreicht, was man jetzt mit 17 nicht unbedingt so sagen kann, oder 17,5 war sie da schon. Ich glaube, im Oktober hat sie Geburtstag. Also insofern, ich finde, mit 17,5 ist man nicht knapp 16. Also da kann man schon sagen, sie liegt weit drüber. Und aber auch da gilt diese strikte Grenze erst seit 1990. Und insofern 1982 gab es noch gar keine Grenze für Nicole. Sie war aber trotzdem schon 17.
Für Nicole nicht, dann für Sandra Kim nicht, die ja dann für Belgien gewonnen hat. Und auch nicht, das war ja auch diesen einen israelischen Beitrag, wo dieser kleine Junge war, der irgendwie 11 oder 12, also da hätte man sogar schon beim ESC noch gesagt, hat hier Jer Makach, keine Ahnung, großer Song, großes Mädchen, kleiner Junge, wie haben die sich getraut, da sich auf die Bühne zu stellen, das da rauszuhauen, also Respekt wirklich an dem Punkt, also es war nicht immer so,
dass man geklärt ist. Ich habe jetzt einen größeren Sprung zu 12 Minuten 45.
Habe ich vorher noch einen Klassiker des Missverständnisses dieses Wettbewerbs, dem auch die entsprechende Redakteurin aufgesessen ist, die dort nämlich spricht bei 11 Minuten 28, brauchen wir überhaupt einen europäischen Sing-Contest? Und das ist natürlich auch der Klassiker, dass es nicht der Gesang des schönen Singens ist, sondern es ist ein Komponistenwettbewerb oder wie es auch zum anderen Zeitpunkt von Jan Feddersen gesagt hat, ein Liederwettbewerb. Aber es geht nicht darum, schön zu singen. Apropos, da bin ich mir auf eine Idee, lecker zu essen.
Guten Appetit.
Danke dir auch. Also nochmal der Hinweis, es ist nicht der European Song Contest und es ist auch kein European Sing Contest, sondern ein Song Contest. Machen keinen Unterschied. Ganz lecker. Mit vollem Mund soll man nicht reden, man kann aber im Zweifel singen. Du hast jetzt 12 Minuten irgendwas gesagt, dann sag mal.
Genau, ich habe eigentlich einen Punkt, über den wir gerade schon gesprochen haben, nämlich man darf jetzt hoffen, man kann jetzt sozusagen, das sagt Jan Feddersen sogar, genau, dass man nicht für sich selbst abstimmen darf. Wie gesagt, nur kurze Ergänzung, erst ab dem zweiten Contest. Beim ersten durfte man es noch. Das war eine Kleinigkeit.
Das würde ich jetzt auch mal als großzügig, als nerdig auch. Ja. Aber das ist korrekt. Und das kann einem Jan Feddersen mal durchrutschen, der sich auch in seinem Statement durchaus wieder polarisierend präsentiert, also dann auch gerne mal einen raushaut, ne? Aber dann auch sehr in der Zeit der 70er und 80er Jahre verliert, finde ich. Also, wo dann Peter Urban später sehr viel auch über die Neuzeit spricht, also über den Zeitraum, seitdem er dabei gewesen ist, hatte man bei Jan Feddersen den Eindruck, dass er dann da das dann schon weitgehend irgendwie ausgeblendet hat.
Ja, genau. Er hat auch eine sehr spannende Wortwahl, finde ich. Also
Jan Feddersen.
Also dieses irgendwie, ich weiß nicht, ich sage jetzt mal Elitäre, was er sozusagen am frühen ESC kritisiert eigentlich eher, das hat er teilweise schon sehr, also benutzt viele Fremdwörter oder ja, also ist schon, genau.
Nennen wir es Verschwurbelt.
Ja. Das ist ja gerne. Aber generell, vielleicht können wir das schon mal vorausschicken und ich hatte es ja auch auf dem Blog geschrieben, ich finde tatsächlich, auch wenn die drei Experten natürlich sehr erwartbar sind oder waren, aber dass die drei trotzdem das Ganze für mich so ein bisschen retten, weil sie halt tatsächlich dann, wir kommen ja gleich bei Peter Urban auch noch drauf, teilweise den Moderatoren doch sehr energisch auch widersprechen und Dinge ins richtige, wie ich finde, richtige Licht dann wieder rücken. Und insofern, finde ich, haben die schon alle drei ihre Sache sehr gut gemacht.
Also ich dachte, du wolltest erst darauf hinaus einmal, dass diese dass die Auswahl sehr, sehr vorhersehbar gewesen ist.
Ja.
Was sie zum gewissen Teil halt auch ist, ehrlicherweise. Da wollte ich aber noch sagen, ja, Benni, dann sag du mir doch mal, wobei du bist ja Mainz 05-Fan, hat er nicht heute gerade wieder verloren?
Zum fünften Mal am fünften Spieltag, ja.
Herzlichen Glückwunsch. Wen würdest du einladen, wenn du eine Sendung, also wenn du drei Leute einladen müsstest, um über die Geschichte der Bundesliga einen Bericht zu machen? Und ich befürchte, also wenn du mich fragen würdest, also ich würde mal bei Wikipedia irgendwie einsteigen oder so, aber da wäre ich halt auch ehrlich gesagt verloren. Also insofern kreide ich den das nicht hoch an. Also willst du drei Leute nennen? Hast du die auf dem Schirm?
Naja,
das darf
aber genau,
auch nicht nur weiße alte Männer sein, wie in dem Fall, sag mal.
Entschuldigung. Genau, aber das ist ja mein Punkt. Weißt du, dass ich denke, das wären die drei, die, ich sag jetzt mal, zumindest alle Leute, die drei Leute aus dem ESC-Kosmos benennen können, hätten vielleicht die drei benannt, so aus dem
und
Kopf.
Stefan Raab noch.
Und eigentlich erwarte ich in so einer Sendung, dass man das eben nicht, welche drei fallen dir jetzt aus dem Kopf ein, sondern dass man schon überlegt, wie kriegt man da ein gewisses Spektrum. Und auch da sprechen wir ja wahrscheinlich gleich noch drüber. Dann gerade mit der Frage, wie sieht's eigentlich hinter den Kulissen des modernen ESC aus? Ja. Und da fragt man dann Gildo dazu. Wie gesagt, ich finde, er hat super gemacht, aber es hat sich halt doch seit 1998 dann doch noch mal einiges geändert, gerade auch bei den internationalen Wettbewerben.
Also ich fand ihn tatsächlich den schwächsten der drei, weil er da tatsächlich sehr stark 98 meinet ist und seitdem da auch nicht viel verändert hat. Der spricht dann ja irgendwann dann auch von seinen Seilschaften und Kroatien und Bosnien. Könnte man jetzt auch mal drüber diskutieren, wie lange oft Bosnien tatsächlich in den letzten Jahren wieder noch mit dabei gewesen ist, aber mag damals alles so gewesen sein und soll auch nur plakativ sein. Ihn fand ich tatsächlich mit am schwachsten, am oberflächlichsten, am wenigsten fundiert und er konnte auch das Storytelling, also dass man ihm gerne zugehört hat, nicht so machen. Also das fand ich tatsächlich, hat Peter Urban damit am besten beherrscht und Jan Feddersen seiner, nennen wir es mal arrogant verschwurbelten Art, dann doch Expertenart, dann doch vergleichsweise gut eben rübergebracht. Also da die Frage wäre nur, wer wäre da besser gewesen? Also Lena hätte es wahrscheinlich auch nicht besser gemacht, muss man leider dazu sagen.
Gut, die Frage ist halt, also du hast vollkommen recht, man hat Gildo dann natürlich auch noch andere Fragen gestellt. Er hat ich hätte es halt schon, glaube ich, gemacht, dass ich einen relativ aktuellen Teilnehmer genommen hätte. Also ich sag mal
gerade Michael Schulte.
Ja, wahrscheinlich, okay, aber ich glaube, das wäre auf jeden Fall nochmal was anderes gewesen zum Thema aktueller ESC auch.
Ja.
Und vielleicht jemand, der das auch positiv erlebt hat.
Ja, genau. Naja, also jetzt von den Sisters würdest du wahrscheinlich jetzt niemanden nehmen. Ne?
Ja.
Und Michael Schulte, der kann klar geradeaus reden, der kann das auch wie einordnen, ist aber trotzdem ein richtiger Musiker, der ja auch seine Lieder da dann auch mitgemacht hat. Also der wäre da tatsächlich, glaube ich, ein bisschen zeitgemäßer gewesen. Übrigens auch einen Stefan Raab hätte ich da null gesehen. Also, dass er sich wahrscheinlich auch nicht zur Verfügung gestellt hätte, aber der wird wahrscheinlich auf der Wunschliste relativ weit oben gewesen sein. Also, Michael Schulte wäre da schon ganz gut gewesen.
Gut, okay. Aber gehen wir doch erstmal weiter. Ich glaube, die Themen kommen ja auch teilweise nochmal intensiver dann. Mhm. Ich wäre jetzt bei 1925 als nächstes.
Ich mache ganz schnell die 1321.
Ja, bitte.
Und die Premiere des Eurovision Song Contest 1956 in Lugano wurde auch gar nicht vollständig aufgezeichnet. Es fehlte an Technik und so weiter. Also, hier konterkariert sich also die Sendung selbst, wo sie eben nochmal sagen, man kann gar nicht alles gesehen haben, weil es war ja gar nicht aufgezeichnet. Dann wäre ich bei 1643, das ist ja auch noch kurz vor dem, was du gesagt hast.
Genau.
Wo es wieder um diese klassische Mär geht, ne? Also wer votet für wen? Und da habe ich, was mir gefehlt hat, also das ist eigentlich eher der Punkt, klar, bei den, also osteuropäische Länder erstmal alle in einen Topf zu werfen, frag mal Ungarn, wie die das finden, ja? Oder Bulgarien. Sind nach meinem Dafürhalten, gut, Ungarn vielleicht sogar noch zentraleuropäisch, wenn man so möchte, oder Polen, die haben erstmal gar nichts davon, ja? Sondern de facto ist es ja, dann muss man halt auch ein bisschen mehr differenzieren an der Stelle, die Länder der ehemaligen Sowjetunion. Und die besitzen halt zum Teil einen gleichen musikalischen Künstlerpool, weil sie nach wie vor als Lingua Franca, also in dem Fall eher Lingua Russa sozusagen, alle Russisch aussprechen und das auch mit verfolgen können. Und Annie Lorak oder sowas, oder wie heißt du denn nochmal bei Russe vom letzten Jahr?
Sergej Lazarev.
Sergej Lazarev, dankeschön. Ja. Der ist natürlich ein Star in jedem einzelnen der Gussländer, ja, so. Dann auf die Skandinavier zu verweisen, ist genau richtig. Was mir aber total gefehlt hat, dass sie das bis heute durchzieht, als wäre es nie anders gewesen. Wie wäre es mal mit Zypern und Griechenland? Ja, also wo das ja heute sowohl Jurys als auch die Televoter machen. Wo man aber am Ende des Tages sagen muss, naja, die haben exakt denselben, die sprechen dieselbe Sprache, die haben exakt denselben Musikmarkt und wir regen uns dann halt auch nicht mehr auf, wenn wir mal einen bekannten Künstler zum ESC schicken, dass uns Österreich 12 Punkte gibt. Also das muss man dann auch dann dafür halten. Ja. Deshalb also da jetzt dann wieder so die Klassiker rauszuholen, ich finde das dann, also gerade als Fachmann kann man ein bisschen mehr differenzieren. Mhm. Lieber Jan. 18:10.
Mach einfach weiter. Du hast anscheinend mehr Sachen als ich.
Also ich war...
du warst fleißig.
Picky. Ich war picky, ja, sozusagen.
Genau.
Da kommen wir zu dem Punkt. 1968 zum Beispiel war mit Abstand der erfolgreichste Hit, der aus einem Eurovision Song Contest hervorgegangen ist. Cliff Richard mit Congratulations. Benni, du machst auch schon, aber parallel guckst du natürlich...
Ja, weil ich darüber nachgedacht habe und aber genau, bitte, schieß los.
Es ist natürlich eine Frage, wie misst man den Erfolg eines Hits? Ist es die Anzahl der Länder, in denen du Nummer 1 Hit warst? Ist es die Länge, die du präsent bist? Und da ist natürlich Congratulations wahrscheinlich einer, der am längsten auch immer noch stattfindet auf Oldie-Sendern. Waterloo ist, glaube ich, nicht so komplett durch die Decke gegangen wie möglicherweise Congratulations, aber von der Anzahl der verkauften Platten war, glaube ich, oder eben Downloads oder wie auch immer, war Euphoria doch auch immer relativ weit vorne mit dabei. Das ist durchaus auch immer mal als einer der erfolgreichsten Hits des ESC genannt ist. Nicht, dass das Lied heute die Relevanz hat nach wie vor, wie es die eben 2012, 2013 hatte. Wir leben auch in einer viel schnelleren Zeit. Aber die Frage ist natürlich, was ist der Maßstab? Und dann halte ich eben eine solche Aussage für, ja, ein bisschen zu plakativ.
Also, weil dann muss also man wenn du den Maßstab gemessen hast. Genau, also wenn du jetzt so klein nicht bist, dann gehe ich an diese Stelle bitte auch mal rein. Weil ich habe mich tatsächlich gefragt, er spricht dann auch davon, da habe ich jetzt nicht ad hoc die Stelle, aber dass Cliff Richard so hoch gewettet war oder so ein großer Favorit wie niemand davor und niemand mehr danach und so. Dass die ganze Stelle, also ich finde die auch nicht schlüssig. Auch gerade diese Frage, wie hat Spanien damals eigentlich gewonnen und dass die deutschen Juroren dafür zuständig waren. Ja, Spanien hat 6 Punkte von den deutschen Juroren bekommen. Aber die Sache ist, mit 6 Punkten hätte man auch nicht gewonnen. Ja, also Spanien hat von viel mehr Ländern natürlich Punkte bekommen. Und ich frage mich jetzt, wenn man diesen großen Favoriten stürzen wollte, dann müssen doch die anderen Juroren auch irgendwie gewusst haben, welchem vielleicht zweithöchsten Favoriten geben sie eigentlich die Punkte und so. Also, aber da konnte ich jetzt irgendwie auf die Schnelle auch nicht irgendwelche, weiß ich nicht, Zeitdokumente finden und das nochmal nachvollziehen. Aber also so ganz schlüssig war mir das jetzt nicht alles.
Ja, das war gerade ein Zaubertrick. Ich habe zum einen noch ein Glas und eine dritte Hand. Ein Groß. Meine Assistentin.
Ja, Claudia, cheers.
Zum Wohle. Mein Vorzimmer. Nein, ich gebe dir natürlich vollkommen recht. Plus 1968 ist natürlich auch nochmal ein besonderes Jahr gewesen, dann natürlich auch mit den 4 Siegern und so weiter. War doch dasselbe Jahr, ne?
Nee, das
war
War das 69 dann? Das war nur 68.
Ja, das war nur 68. Okay, dann
nehme ich das zurück. Also 68 war nur ein Sieger, so wollte ich sagen.
Ja. Sag mal, wir müssen uns die Zeit im Blick behalten.
Genau.
Wir verquatschen uns natürlich. Aber wir, im Zweifel machen wir 3 Minuten länger. Ich wäre jetzt bei 1925.
Da bin ich auch. Sehr gut.
Oh, dann sag mal, was du da hast. War mir mal gespannt.
Naja, also das sind so die Sätze, die mich sozusagen, die so ein bisschen für mich eben diesen gesamten Beitrag oder ja eigentlich symbolisch für diesen gesamten Beitrag stehen. Also ich zitiere mal, es gibt ja also überspitzt gesagt 2 Gruppen von Menschen, nämlich die, die dem Grand Prix entgegenfiebern, die jeden Vorentscheid sehen, alle Songs kennen und am Abend des Contests eine riesige große Party schmeißen. Also da würde ich jetzt mal sagen, das sind wir und alle, die hier jetzt sozusagen im Chat hängen.
Und können wir kurz eine Abstimmung starten? Wer von euch schmeißt an dem Abend eine große Party?
Ich nicht, weil ich bin in der Halle.
Aber ist meine Frage, würdest du eine große Party schmeißen an dem Abend?
Ich habe das immer gemacht. Also meine armen Freunde wurden immer gezwungen, mit mir hier zusammen zu gucken. Also ich habe ja nur sozusagen eigentlich, ich sag mal, in der neueren Zeitrechnung einen ESC nicht live vor Ort. Nee, es stimmt gar nicht, zwei. Aber vor allem an Lorraine erinnere ich mich. Da habe ich meine ganzen Mainzer Studienfreunde zu mir eingeladen. Und die Armen mussten dann...
Also warst du in Baku gar nicht dabei?
Nee, in Baku war ich nicht dabei. Niemand darf reden und so. Also es sind ganz strenge Regeln. Also da ist nichts mit Spaß. Eben, alle müssen abstimmen.
Genau, ja. Und es ist keine große Party. Und was wir später auch noch sagen, ja, und es guckt ja eh keiner hin. Und ich hab traumatische Erfahrungen an so eine Party. Also das gibt es, aber das sind eben nicht die Leute, die jeden Vorentscheid gucken. Ich habe das ja mit meiner dankenswerterweise Sekteinschenkerin Claudia gestern auch diskutiert. Wir haben beide das traumatische Erlebnis 1998, das Gildo-Jahr, als wir auf so einer ESC-Party waren und genau dieser Effekt eintrat, dass eigentlich die Leute dann nur reingekommen sind, den Auftritt von Gildo Horn zu sehen, auch die Punktevergabe, die überhaupt nicht interessiert haben. Es war die Hölle. Also jeder, der sich dafür interessiert und sich die Vorentscheidung auch noch anguckt, der macht so einen Scheiß nicht mit.
Ja. Punkt. Ja, und also für mich ist eben dieser Gegensatz vor allem bemerkenswert. Also das war jetzt die eine Gruppe der Leute und die andere Gruppe ist, dann gibt es noch die, denen das Ganze komplett egal ist, die meistens noch nicht mal den Beitrag aus dem eigenen Land kennen. Und ich glaube eben, die allergrößte Gruppe ist eigentlich die, also natürlich kann man das so plakativ sagen, aber es gibt, finde ich, auf der einen Seite die Fans und es gibt die, die es überhaupt nicht interessiert, aber es gibt eben diese große Gruppe von Leuten, die ja auch die Quote so hoch treiben, immer am ESC-Abend, die vorher nichts mit dem ESC zu tun haben, vielleicht mal, je nachdem, wie es in dem Jahr ist, das Lied im Radio gehört haben oder auch nicht. Und dann an dem Abend den ESC gucken und ich meiner Meinung nach ist das eigentlich die größte Gruppe und eben nicht die Hardcore-Fans oder die, die es total scheiße finden.
Also, da muss ich jetzt mal der Redakteurin beispringen. Da hat der NDR hervorragende Arbeit geleistet in den letzten Jahren, dass es tatsächlich zu dieser Situation kommt, dass eben auch Leute, die sich für das Event interessieren, gar nicht wissen, wer tritt denn eigentlich für Deutschland an und
das sagt, stimmt.
So klingt das Lied. Da muss man aber, und das ist jetzt wiederum kritisch zu sehen, auch mal über die Grenzen Deutschlands hinausschauen, was ja dieser Beitrag gefühlt gar nicht macht auf einer größeren Verortung. Entschuldigung, dass es eben einfach viele Länder gibt, wo diese nationalen Beiträge extrem bekannt sind, extrem gefeiert werden, extrem beliebt sind und das Jahr für Jahr für Jahr. Ja. Und dass wir hier in Deutschland dann in einer Sondersituation sind, das muss man dann vielleicht sich auch mal überlegen. Und das hätte man auch mal mit einer Frage an einen der Experten, die sie auch eingeladen hatten, außer Gildo Horn, will ich ihn auch hier als Experte an der Stelle sehe, auch klären können. Ja, dann muss man sich dann halt einfach auch mal damit auseinandersetzen und nicht davon ausgehen, dass das, was in Deutschland stattfindet, so überall gilt.
Das stimmt. Du hast jetzt sozusagen eher den Fokus auf diesen Halbsatz mit dem deutschen, mit dem eigenen Beitrag. Ich hatte eher sozusagen dieses auf der einen Seite die Hardcore-Fans, auf die anderen Seite die denen alles egal ist.
Und dazwischen gibt es viele, die sich dafür interessieren.
Die sich einen Tag im Jahr oder zwei, wenn die Vorentscheidung gerade interessant ist und den Rest interessiert sie nicht. Und deswegen finde ich eigentlich diese Mitte wird hier halt komplett ausgeblendet eigentlich.
Genau. Mal wieder Marketing.
Ja.
2022 in aller Kürze, ich denke, es ist ein Versprecher gewesen, da wird gesagt, dass es das Televoting ab 1987 gibt, an einer späteren Stelle heißt es dann auch 97, ich denke, das ist einfach darauf auch zurückzuführen, also das ist schon korrekt, also 87 war das auch nicht mit dem Televoting, das kam später.
Ja.
So, dann aber 21:15, da sind wir wieder.
Habe ich auch, ja.
Erzähl doch mal ein bisschen was, Benni, zur Qualität der Lieder.
Ja, genau. Also
wie ist das Verhältnis dazwischen?
Ich sag mal noch mal kurz, wenn ich das so hinkriege, ob wir, was da gesagt wird. Also aller Freude zum Trotz dieser Lieder, die ja manchmal qualitativ durchaus diskussionswürdig sind, hat sich gezeigt, dass die Qualität eines Liedes und die Anzahl der Stimmen, die dafür abgegeben wurden, manchmal nichts miteinander zu tun hatten. So, das ist für mich jetzt die erste Stelle, die wo man merkt, dass die Moderatoren, obwohl vorher ein Experte was anderes gesagt hat, denn Jan Feddersen ist auf diesen Punkt schon eingegangen, einfach bei ihrer Meinung bleiben, egal was die Experten sagen. Und das finde ich eigentlich an dem Beitrag besonders traurig. Es gibt ja bestimmte Punkte, da sagen alle drei Experten was Gegenteiliges und am Ende sagen die Moderatoren trotzdem immer noch das Gleiche, was sie am Anfang gesagt haben.
Als ob sie nicht zuhören, als ob sie überhaupt nicht mit ihnen geredet hätten.
Genau. Ja, und vor allem haben sie ja wahrscheinlich wirklich erst mit denen geredet und dann natürlich all die Moderationen zwischendrin eingesprochen. Also insofern ist ja selbst sozusagen die Einleitung ist ja wahrscheinlich eingesprochen worden, nachdem die anderen Beiträge standen, gehe ich jetzt mal fest davon aus.
Man will
und insofern ist es eben besonders traurig, dass die das so handhaben. Aber ja, natürlich, die Frage ist wieder, du hast ja gerade schon oft gesagt, Qualität, wie misst man das eigentlich? Wie misst man Erfolg und so weiter? Wer sagt jetzt, ein Lied ist qualitativ hochwertig und ein Lied ist qualitativ nicht hochwertig? Nee, es ist eben genau an dem Abend einfach so, wer die meisten Stimmen bekommt, hat halt das qualitativ hochwertigste Lied, hat die meisten Länder, die meisten Leute, die meisten Juroren und so weiter und so fort hinter sich versammelt und ist dementsprechend der Gewinner des Abends. Wie willst du diese Qualität messen?
Ich möchte dir ein kurzes Beispiel bringen. Also gesetzt den Fall, dass die Verantwortlichen dieser Sendung davon ausgehen, dass sie selber Qualität produzieren auf dem Deutschlandfunk Nova, dann erreichen sie pro Tag, ich zitiere nochmal die letzte MA, 130.000 Hörerinnen pro Tag von über 50 Millionen. Das heißt ja nicht, dass die 50 Millionen alle einen Tip-Top-Geschmack haben und sowas und jetzt wissen, was Qualität ist, aber man muss dann auch mal die Kirche im Dorf lassen. Und Peter Urban zum Beispiel hat es jetzt nicht in dieser Sendung gesagt, aber an anderer Stelle schon oft genug, durch die beiden Halbfinals fliegt auch nochmal jede Menge schlimmes Zeug auch raus. Also dieses, was wir ja früher hatten, als noch nicht die Halbfinale waren, dass dann eben tatsächlich so das Abstruse, Absurde, manchmal auch wirklich Schlechte, sich dann in dem großen Finale findet, das ist ja gar nicht mehr so. Also,
aber manche würden auch sagen, es fliegt Gutes raus. Also insofern...
Ja, in der Tat. Ja. Und auch das, in der Tat, leider. Nein, aber zum Beispiel hier in Rambo Amadeus oder sowas, wie hieß denn das hier? Euro-Neuro oder so.
Euro-Neuro, genau.
Das war ja auch 2012, glaube ich. Könnte man dreimal drüber diskutieren. Wir wissen aber, dass es weder gut gesungen ist, noch möglicherweise hochwertig, aber es ist halt aber auch ein von dem
Land... Von Osiris ist ja auch so ein Beispiel. Aus,
genau, ja, da könntest du tatsächlich aber sagen, ist das nicht Qualität? Ist
eben.
Das nicht Qualität?
Klar.
Ich meine, der hat sich in einem nationalen Wettbewerb durch ein Halbfinale und ein Finale durchgesetzt und dann die meisten Stimmen gekriegt mit Juryvote und Dingens. Und da kannst du sagen, ja, das ist ja hier, das ist ja Kasper-Theater, was der macht. Oder du kannst halt sagen, naja, das ist halt auch hochwertig und kann auch ausfliegen. Also die Qualitätsdiskussion da aufzumachen, echt, und das mehrfach, das finde ich schon sehr, sehr schwierig und sehr vorhersehbar und so ein bisschen. Ja, aber ganz ehrlich, also der Einzige, der wirklich Qualität bewerten kann, bin immer noch ich als Redakteur. So kommst du.
Ja, dabei sind wir das bei ESC Kompakt, die Qualität als Einzige
bewerten. Wir sind die Qualitätspolizei.
Schlecht nur, dass wir beide uns schon oft nicht einig sind, aber
gut. Richtig. Und damit ist das alles ad absurdum geführt, weil wenn wir sagen, dass es alles nur tatsächlich um Geschmack geht, und das sagen wir auch, alles geht darum, populär zu sein und zu gefallen und Europa zu verbinden. Das ist die Geschichte.
Und die hören es nicht, ja.
They don't get it. 21:48.
Passt zu dem, was wir, doch, aber passt ja zu dem, was
genau, also dann machen wir auch ganz schnell, ne, also wahrscheinlich gehen die wirklich davon aus, ich muss auch mal in die Details gucken, also wie alt die Hörer von Deutschlandradio, Deutschlandfunk Nora tatsächlich sind, oft ist es ja so, die Jugendangebote sind ja viel, viel älter, als man denkt, also die klassischen Jugendradios der Öffentlich-Rechtlichen haben ein Durchschnittsalter zum Teil von Ende 30, also so viel zum Stichwort Jugendradio, und dass denen da jetzt also erklärt wird, was eine Bohle und ein Käseegel ist, also ganz ehrlich, kann ich mich spontan aufregen, das als Retrofeten zu bezeichnen, dann hätten sie sich einfach mal die Einschaltquote mal anschauen müssen, ja?
Ja.
Und es ist, und das wiederhole ich, bis ich schwarz werde und bis Thomas Schreiber nicht mehr für den NDR, für den ESC verantwortlich ist, was ja im übernächsten Jahr der Fall sein wird, aller Voraussicht nach. Es ist einfach so, dass das die, abgesehen vom Sport, reichweitenstärkste Sendung des gesamten Jahres in der jungen Zielgruppe ist. Deswegen wird diese Sendung ja noch mehr verlängert, als sie eh schon lang ist, um eben möglichst viele junge Leute an dem Arm zu halten, um damit in der 14- bis 49-jährigen Zielgruppe relevant zu sein und da auch übers Jahr betrachtet vielleicht nochmal 0,1, 0,2 Prozentpunkte hochzuziehen.
Ja.
So viel zu Retro-Pfeten, die gar nicht feiern können, weil sie gar nicht Retro waren, wie ich.
Genau. Und auch der Satz danach, da wird dann wieder gesagt, es geht auf jeden Fall mehr darum, sich mit Freunden zu treffen, als um den Contest selber. Ja, haben wir gerade schon drüber gesprochen.
Und selbst wenn es so ist, ist das ja legitim. Das ist ja die Idee auch dieses Contests. Also weil du ja auch innerhalb Deutschlands, auch wenn du einen Freund hast oder eine Freundin hast aus irgendeinem anderen Land, du kannst den oder die dann auch bei dir im Land zu der Fete einladen, weil du sagst, hier, das ist etwas, was du aus deinem eigenen Land kennst, wo dein Land auch mit vertreten ist, mein Land ist dabei, wir haben einen schönen Abend zusammen. Das ist doch super. Mhm.
Ja. Also. Ganz genau. Ich gehe mal weiter. Ich glaube, wir können uns nachher nochmal über ähnliche Sachen aufregen, weil da kommen ja noch ein paar Sachen oder die ähnliche Sachen. Ich habe gleich bei 21:59 wieder. Da wird Peter Urban zum ersten Mal als Moderator des ESC angekündigt. Hinterher wird er dann von mir in dem Interview selbst als Reporter angesprochen. Das korrigiert er dann auch gleich, dass er eben nicht als Reporter beim ESC unterwegs ist, sondern als Kommentar spricht. Mhm. Aber es zieht sich durch. Also Peter Urban wird dann bis zum Schluss des gesamten Beitrags als Moderator für den ESC betitelt.
Also meine Doktormutter hat solche Personen immer als beratungsresistent bezeichnet und das würde ich dir an dieser Stelle auch nochmal so unterschreiben.
Ja, genau. Also wie gesagt, die nächsten beiden Stellen, die ich habe, sind dann moderiert den Eurovision Song Contest.
Der Reporter,
genau.
Ach, und dann kommt dieses leidige Thema. 25:46 Politik, genau.
Das habe ich auch hier schön rot markiert, ja.
Aber Politik ist doch auch, wer diesen Eurovision Song Contest gewinnt. Oder die sind doch meistens nicht die musikalischen Fähigkeiten entscheidet. Und dann sagt es Jan Feddersen, dann sagt Gott sei Dank Peter Urban, das ist komplett falsch. Das ist totaler Unsinn.
Ich habe ihn so gefeiert dafür, wirklich. Also.
Und ihr hätte ich das reingeprügelt. Ich würde sie am liebsten jeden Morgen wecken und ihr das sagen, was Peter Urban gesagt hat. Das ist komplett falsch, das ist totaler Unsinn. Bis sie es begreift und nicht am Ende nochmal wieder sagt, dass das ja alles mit der Punkteschieberei ist. Ich verstehe es nicht.
Ich verstehe es auch nicht.
Und ja, natürlich, haben wir im Film schon drüber gesprochen, gibt es Länder, die sich häufiger Punkte geben. Die haben aber auch einen sehr ähnlichen Musikmarkt. Die beobachten dann aber auch, die Künstler treten in anderen Ländern auf. Das haben wir auch gemacht. Also hat nicht mal der NDR auch, war das Levina, die da durch ein paar Länder geschleust worden ist und plötzlich haben wir auch mal aus Georgien für Levina Punkte gekriegt?
Also ich weiß es gerade nicht mehr.
Promotour gemacht haben und sowas. Das ist in den, also da muss man sich halt einfach mal auch überlegen, dass wir aus einem Land mit 80 Millionen Einwohnern kommen und wenn du dann halt Schweden mit wie 10 Millionen Einwohnern die anguckst und Norwegen mit 5 Millionen Einwohnern und die haben vergleichsweise ähnliche Sprachen, natürlich tauschst du auch die Künstler mal nach links und rechts aus. Sie haben ja sogar eine gemeinsame Talkshow und dann wird der Künstler da eingeladen. Und na klar singt er dann sein Lied und natürlich kennst du das dann auch. Also da muss man das halt einfach akzeptieren und das ist es. Wir machen das zwischen Deutschland und Österreich doch auch.
Ja.
Udo Jürgens 12 Punkte gekriegt.
Ja, und Peter Urban sagt es ja sogar noch ganz richtig, wie ich finde. Also natürlich gibt es das teilweise und das macht aber dann halt aus, ob du auf Platz 8 oder auf Platz 12 am Ende landest, vielleicht, wenn es wirklich gut läuft sozusagen. Nee. Aber es entscheidet halt nicht darüber, wer gewinnt, so, sondern wenn du gewinnen willst, dann musst du eben Punkte aus allen oder fast allen Ländern bekommen.
Naja, genau. Und was dann letztendlich auch das Problem von einem Sergej Lazarev ist zum Beispiel, der ja nicht nur einmal die Länder natürlich der ehemaligen Sowjetunion alle durch die Bank weg aktiviert, sondern auch die russischen Minderheiten in allen anderen Ländern, der ja auch durch Deutschland durch zum Teil ja auch tourt und muss dann aber trotzdem noch schauen, dass er die anderen auch noch mit aktiviert. Also vor dem Hintergrund, Gott im Himmel. Genau, also jetzt muss ich mal schauen, wenn jemand schlechter ab und mit mir weitergeht. Moderator
von neun wieder auf. Ja, genau. Ich habe noch 29:10. Ich glaube tatsächlich, das sprengt jetzt so ein bisschen den Rahmen. Auch das habe ich schon im Beitrag auf ESC Kompakt geschrieben. Ich hätte tatsächlich diesen wirtschaftlichen Aspekt und man kann das sozusagen auch damit zusammenfassen, so ein bisschen der ESC wird immer größer. Was macht es eigentlich mit einem Wettbewerb? Ja, manche Länder haben ja schon gesagt, sie können sich nicht mehr leisten, den auszurichten im Zweifel. Andere nehmen gar nicht mehr teil, weil sie sich nicht leisten können. Und es ist ja schon so ein bisschen die Frage, was passiert mit mit so einem Wettbewerb. Du hast ja ganz richtig den Vergleich auch gezogen zu Kommerz im Fußball zum Beispiel. Da gibt es die Diskussion ja auch immer wieder. Es hat natürlich alles Vor- und Nachteile. Ne? Wir hatten jetzt dieses Jahr diese Situation, dass der ESC oder dass zumindest die Alternativveranstaltung nur in einer bestimmten Form stattfinden durfte oder in einer bestimmten Form eben nicht, damit die Versicherung überhaupt noch bezahlt, weil wenn es da ein Voting gegeben hätte, hätte die Versicherung nicht mehr gezahlt. Das hatten
das hat
wir jetzt
man so gehört.
Genau, also die haben das auch genau relativ offen, versicherungstechnische Gründe. Man weiß nicht so genau, was es bedeutet, da hast du recht, aber es ist schon relativ klar, dass es was damit zu tun hatte. Ich hatte noch dieses Beispiel mit Bulgarien und ich glaube, es gab ja schon andere Beispiele, wo man sich eben die ESC-Teilnahme in einem Land komplett von einem Sponsor zahlen lässt. Ne? Was hat sowas zu machen? Es gab mal in der Bubble irgendwie Aufruhr, irgendwelche Leute geben teure Fangeschenke an ESC-Fanjournalisten oder so. Also da gibt's natürlich schon Aspekte, über die man diskutieren könnte. Aber sie gehen eben da gar nicht so in die Tiefe und lassen das auch gar nicht so. Also ich finde, Peter Urban sagt es ja alles genau richtig. Natürlich gibt es da bestimmte Aspekte. Aber es ist natürlich Quatsch, dass das dann am Ende Auswirkungen hat darauf, welcher Song jetzt gewinnt oder so. Aber auch da, wie gesagt, sie gehen gar nicht in die Tiefe und bleiben aber trotzdem bei ihrer Meinung letztendlich. Das hat mich so geärgert und finde ich tatsächlich einen spannenden Aspekt, über den man wahrscheinlich an anderer Stelle auch mal noch mal ausführlicher sprechen könnte, weil das, glaube ich, schon interessant ist.
Genau. Nein, also auch da muss man, Peter Urban, das hatte ich mir tatsächlich bei 2946 auch mitmarkiert, der eben auch mal klarstellt, warum, also weil ja auch die Kommerzialisierung dann kritisiert wird und auch Gildo Horn ja an anderen Stellen sagt, ja, und ich stelle mich halt lieber mit ein paar Künstlern auf die Bühne und mache ein bisschen Musik und ein bisschen verrückt und die tun ja so, als ob sie im Videoclip wären oder so.
Genau.
Und da sagt Peter Urban aber auch ganz richtig, für die kleinen Länder, die damals keiner kannte, oder die wenigsten in Westeuropa, ich sag mal, wie in der DDR schon, aber also die sowjetischen, ex-sowjetischen Republiken, also die baltischen Länder, für die war das extrem wichtig, als sie den ersten ESC-Sieg geholt haben, mit Estland zum Beispiel, und weil sie sich darstellen konnten, weil sie als 1,5 Millionen Einwohnerland endlich mal stattfinden konnten, und für die ist das wichtig. Deutschland, ja, wir sind mal quasi bei jeder Fußball-WM mit dabei, wir sind irgendwie hier mit dabei, wir sind da mit dabei, und so gehen wir auch an den ESC ran. Dann müssen wir uns halt auch nicht wundern, wenn dann die Ergebnisse rauskommen.
Ja.
Wie sie rausgekommen sind.
Genau.
Punkt.
Ja.
32, 38 hatte ich wieder. Wir nähern uns langsam dem Ende. Wir überziehen ein bisschen. Ich muss auch dazu sagen, ich habe kein Stromkabel dabei. Ich habe noch 22%, aber wir sind
genau, ja mach mal 32,
gut unterwegs. 38. Und wir haben ja auch schon viel gesagt. 32, 38 ist der Punkt. Da hat sie zu Gildo Horn gesagt. Und sie haben, also sie hat doch gesiezt, sie haben ja auch den 7. Platz belegt. Für Deutschland ein ziemlich gutes Ergebnis. Bam, bam, bam. Die müssen sich mal angucken, wie viele Länder an diesem ESC schon wie oft teilgenommen und noch kein einziges Mal gewonnen haben. Oder wo dann plötzlich kommt, dieses Land
ständig
ist Fünfter geworden.
Halbfinale raus.
Fliegen ständig im Halbfinale raus. Das Land ist zum ersten Mal in der Geschichte überhaupt Fünfter geworden. Ja. Und da kommt ja so eine Geschichte, für Deutschland ist ja ein 7. Platz. Ja, wenn du es mit UK, Frankreich historisch betrachtet und Schweden vergleichst, ja, ist es für Deutschland ein ziemlich gutes Ergebnis. Aber es sind 41 Länder, die daran teilnehmen. Und dann ist ein 7. Platz immer ein richtig gutes Ergebnis. Egal für wen. Übrigens auch für Schweden, die durchaus auch schon mal im Halbfinale hängen geblieben sind. Nur einmal, aber auch schon mal. Mhm. Oder mal eben irgendwie 17. oder 18. werden im eigenen Land.
Genau. Und du hast genau die richtige Stelle. Ich lese noch das Ende der Frage vor. Da müssen wir nicht mehr drüber reden. Haben wir jetzt schon. Aber die Frage geht weiter, weil es ist ja tatsächlich so. Manchmal kann man sich wundern, wer da 12 Punkte bekommt und wer eben nicht. Spiegeln diese Abstimmungen denn wirklich die Qualität des Liedes oder der Lieder und der Interpreten wider? So, also vorher schon lange mit den anderen beiden Experten. Da gehen wir jetzt einfach mal drüber.
Ja gut, da weiß man natürlich nicht, welcher Reihenfolge sie die Gespräche geführt haben oder so. Aber da muss man sich am Ende nicht nochmal so doof stellen. Also man muss nicht mit drei Experten sprechen. Also das ist wirklich so, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine wissenschaftliche Arbeit betreuen werde und was die gemacht haben, sind ja quasi für eine Bachelorarbeit, ich führe mal Experteninterviews und wir hatten sehr gute Experten. Und wenn dann das Fazit der Arbeit ist, ich ignoriere, was die Experten gesagt haben und kann sagen, dann ist das durchgefallen.
Ja.
Statt, Punkt. Bewiesen, dass du nicht wissenschaftlich arbeiten kannst.
Mhm. Fertig. Und nicht journalistisch.
Und nicht journalistisch.
Ja.
Und auch nicht bei Deutschlandfunk Nora oder Deutschlandradio Nora. So, dann kommen die Seilschaften bei 33-27, über die haben wir jetzt schon mehrfach gesprochen. Deshalb, also da hat der Gildo Horn ja nochmal von den Seilschaften zwischen Bosnien und Kroatien
gesprochen. Ah ja, okay.
Dass man, so, und dann halt hier 34-15, für ihn ist halt der olympische Gedanke wichtig. Und da stimme ich ihm zu. Mhm. Ich finde tatsächlich, der olympische Gedanke und dieses Dabeisein ist sehr, sehr viel, ist tatsächlich relevant beim ESC. Und auch der Gedankengang, wir bringen Europa zusammen. Ich habe das mal an irgendeiner Stelle gesagt, dass für mich ist das tatsächlich der Abend, wo ich weiß, dass ich den allermeisten Menschen, die ich außerhalb Deutschlands kenne, damals hatte ich gerade eine SMS oder eine WhatsApp oder was schreiben können, und ich weiß, dass sie sich, dass an diesem Abend diese Sendung irgendwie stattfinden wird für sie oder sie sich damit beschäftigen werden. Hm. An wie vielen Abenden des Jahres kannst du das sagen? Und dass du tatsächlich so die Länder zusammenbringst. Und gerade auch nochmal jetzt in diesen Zeiten ist das einfach ein großartiges Thema. Und das ist auch nicht nach 65 Jahren vorbei. Hier dann noch der Hinweis dann so, da wird die Perfektion immer größer. Ja, das ist aber auch das, was die Leute sehen wollen. Die Leute wollen nicht hier Trödelladen und sowas sehen. Das hat vor ein paar Jahren mal funktioniert. Es kann auch mal reduziert funktionieren. Salvador Sobral, ja, kann funktionieren. Du kannst aber eben auch mit einer richtig geilen, hochwertigen Performance aufstehen. Aber am Ende des Tages muss trotzdem auch das Lied stimmen und das Gesamtpaket stimmen. Und du musst Europa hinter dich bringen.
Richtig.
So, 36-28 würde ich nochmal wieder fachlich intervenieren wollen.
Ja, gerne.
Mach mal. Und nochmal einen Schluck von dem Mumm-Sekt.
Wasser.
Und zwar reden die ja dann darüber, warum das Thema denn heute noch erfolgreich ist. Also sie sagen ja auch, das ist immer noch ein Schlagerwettbewerb, so durch die Blume irgendwie. Sagen aber auch, ich glaube, du bist da ein bisschen auf dem Holzweg oder auf dem Irrwege, was das Gleiche ist. Wenn man bedenkt, wie viele Menschen im Fernsehen Hitparaden sich anschauen, da kann ich dir sagen, so gut wie gar keiner.
Ja, weil es keine mehr gibt, ne?
Ich weiß nicht, wann sie aufgehört haben, lineares Fernsehen zu schauen. Da würde ich mich ja fast auch mit reinziehen. Aber Hitparaden finden so nicht mehr statt, interessieren eigentlich auch niemanden. Also bei ein paar Radiosendern hast du die noch und so weiter. Die richtigen Pop-Hit-Paraden, da ist nur Deutschrap drin. Das hört sich keiner freiwillig an, der älter als 20 ist oder 25 for that matter. Und dann legen sie aber hier noch nach, ja, oder Schlagersendung, dass viele Leute Sehnsucht nach einer heilen Welt haben. Ja, in Corona-Zeiten, in Zeiten, wo sich Armenien und Aserbaidschan gerade wieder bekriegen und so. Ja, klar sehne ich mich dann nach Zeiten zurück, wo ich sage, gefühlt in den 80er Jahren hat man einen kalten Krieg, aber irgendwie fühlt es sich trotzdem sicherer an. Ja, aber das ist jetzt nicht der Retro-Gedanke, sondern weil ich einfach glaube, dass wir gemeinsam einfach mehr erreichen können. Das hat man schon nach dem Ersten Weltkrieg gesagt, das kann man auch heute immer noch wieder sagen.
Genau, und ich habe eine ähnliche Stelle, also es ist eigentlich die gleiche Zeitmarke sozusagen, nur zwei Sätze später nochmal. Also du hast es jetzt schon angedeutet, die Moderatoren bewegen sich jetzt langsam auf das Ende der Sendung zu und wiederholen eben all diese Klischees jetzt nochmal mehr oder weniger gebündelt, auch vor dem Hintergrund der Frage, braucht es den ESC eigentlich noch? Und dann kommt jetzt plötzlich zum ersten Mal übrigens dieses Wort. Allerdings spricht diese totale Kommerzialisierung dagegen, diese fraglichen Votings, die manchmal wirklich bedenkliche Qualität ist es jetzt sogar schon, nicht nur unterschiedliche Qualität, jetzt ist sie bedenklich, der Songs und ihrer Sängerinnen und Sänger und die nationalistischen Untertöne, die man da manchmal hören kann. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, I love
Belarus.
Ganz genau.
Ich sage dir, I love Belarus heute more than ever. Also nicht den Präsidenten, aber das Volk. Das kann ich dir einfach mal sagen.
Du, es ist ja wie in jedem Bereich auch. Also man kann natürlich auch überhaupt nicht sagen, man hört da keinen einzigen nationalistischen Unterton. Aber gerade wenn man sich das große Ganze ansagt, und du hast es gerade mit deinen internationalen Freunden gesagt, und ich finde auch, wenn man vor Ort ist, sieht man das doch mehr denn je. Im Gegensatz zu zum Beispiel so einer Fußball-WM, wo man immer will, Deutschland wird Weltmeister, ja, ist es ja gerade beim ESC so, dass du andere Favoriten hast und schon allein dadurch, dass du eben für einen anderen, genau, du musst für jemand anderen abstimmen am Ende. Und insofern finde ich, ist es doch wirklich immer so, und man hat es doch auch super gesehen nach diesem nach dem Lena-Sieg. Du wirst dich ja auch noch erinnern, ne, als wir dann da durch die Straßen von Oslo und alle haben gesagt, wie toll sie den deutschen Song finden und so weiter und so fort.
Norwegen.
Genau, also da hat niemand gesagt jetzt, ach, ihr seid so blöd, weil Norwegen nicht nochmal gewonnen hat oder wie auch immer, sondern alle waren dann, ach, toll, dass ihr gewonnen habt und so weiter und so fort. Also deswegen, wenn man hier von nationalistischen Untertönen spricht, finde ich das total daneben, ohne sagen zu wollen, es gab nie jemals auch nur einen einzigen beim ESC. Aber wenn man sich das große Ganze eben anguckt, ist es, finde ich, vollkommen falsch, das so zu sagen.
Und der Gedankengang ist aber ja trotzdem, und das wir sehen es jetzt ja gerade zum Beispiel beim Second Chance Contest, ihr dürft bis Mitternacht übrigens noch bei den aktuellen drei Duellen abstimmen.
Yes.
Dass da natürlich zum Beispiel jetzt bei den letzten drei Duellen ist ja der moldawische Beitrag Moldavita da irgendwie weitergekommen, weil die sagen, das ist halt auch das, was man so ein bisschen auch von Moldau erwartet, dass sie natürlich dann auch so ein bisschen ihren verrückten Folklorismus darstellen. Und das ist halt manchmal herrlich bekloppt, manchmal ist es aber nicht nationalistisch, sondern es halt zeigt einfach auch die Vielfalt und die kann ja auch Spaß machen. Also das muss ja nicht immer nur nach dem 0815, wir sind die coolsten der Weltstandard laufen.
Ja, ganz genau.
Ich habe ja gar keine Zeitmarke, warte mal, ich habe ja auch nochmal die Kommerzialisierung. Allerdings spricht diese totale Kommerzialisierung dagegen, diese fraglichen Votings, ach, das ist das genau auch der Punkt, den du gerade gesagt hast.
Das ist also diese Zusammenfassung sozusagen, wo halt alles negiert wird, was die Experten vorher gesagt haben.
Eigentlich. Genau. Und die auch gesagt haben, da steckt kein Nestlé dahinter. Und klar kannst du halt, also ich meine, warum ist denn, oder der Gedankengang jetzt gerade mal zu Ben Dolic, ich gucke nur, wie viel, ich habe noch 15%, für den ja denn dieser USA-Choreograf rangeholt worden ist, der wohl auch gedacht hat, wir leben noch in der TV-Steinzeit, weil er dann ja irgendwelche Screens miteinander verschieben wollte, dass er schon 2016 von Dami Im irgendwie umgesetzt wurde, ja gar nicht auf dem Schirm hatte, so ungefähr. Der ESC, und das muss man einfach sagen, ist diesbezüglich, also was die Technik betrifft, immer ein innovatives, internationales Format gewesen, wo neue Möglichkeiten im TV umgesetzt worden sind, weil da hauen die Länder, die Rundfunkstationen, die das ausrichten, übrigens nicht die EBU nochmal, da hauen die richtig auf die Kacke. Da darf es halt mal kosten. Da wurden damals in Moskau 2009 die größten damaligen LED-Bildschirme rangeholt, über die dann 2 Jahre später in Düsseldorf Thomas Schreiber nur lachen konnte, weil dann war ich die ganze Wand voll aus dem LED-Screen.
Ja. Also, und selbst Deutschland hat vor 2 Jahren für Michael Schulte extra noch über irgendwelche per Schifflieferung sich irgendeine portable LED-Wand liefern lassen und so, ja, damit man irgendwie dieses Konzept auf die Bühne bringen konnte. Also, das ist durchaus genau wie du sagst.
Es ist eben nicht nur Kommerzialisierung, sondern es ist das, was die Leute eben auch sehen wollen. Die möchten überrascht werden. Das ist eben auch ein bisschen wie so eine Messe, so eine Darstellung, ne? Und geh mal auf irgendeine Weltausstellung oder irgendwie sowas. Natürlich willst du dann entweder mit Kreativität, Innovation oder mit Technologie überzeugen. Und warum soll es anders sein?
Ja, und fast hätte ich ja noch besser gefunden, wenn das das endgültige Fazit geworden wäre. Aber das fällt dann sogar noch anders aus. Nämlich, also ich muss ehrlich sagen, ich kann darauf verzichten, aber ich verstehe, wenn andere das eben nicht können. Mir geht es genauso und ich kenne zumindest bewusst tatsächlich auch niemanden, der wirklich da groß mitfiebert. Das ist jetzt also sozusagen die journalistische Quintessenz aus diesen 38 Minuten.
Und dann kommt aber vorher noch ein richtiger Fehler. Nochmal ein Faktencheck. Wir sind ja hier nicht noch, jetzt waren wir ja ein bisschen gefühlig gerade, ne? Jetzt gibt es nochmal einen Faktencheck, wo sich offenbar, und ich möchte kurz an dieser Stelle nochmal die Reichweite der Radiosender zitieren, wo sie also gar keine Ahnung haben. Sie haben ja dann schon irgendwie festgestellt oder gesagt haben, naja, also es gibt ja irgendwie eine große Reichweite, aber so richtig ist sie ja auch nicht zu messen, weil die Leute gehen ja alle auch irgendwie auf den Partys und es guckt aber ja keiner hin und deshalb ist die Reichweite so groß. Also möglicherweise schauen sie dann quasi hin, wenn der deutsche Song kommt, dann etwas mehr, aber im Grunde genommen sind es die Dinge, die sie anziehen. Und deswegen kommen die hohen Einschaltquoten zustande, weil der Fernseher läuft einfach und die Menschen gucken. Eigentlich glaube ich nicht richtig, also schauen nicht richtig hin, sondern sind einfach dabei zu feiern. An dieser Stelle, jetzt muss ich immer kurz den Klugschiss des Tages rausholen. Die Messung der Fernseheinschaltquoten erfolgt heutzutage noch nach wie vor so, dass in einer ausgewählten Anzahl von Haushalten in Deutschland, das sind so um die 13.000, sich auf dem Fernseher oder am Fernsehgerät eine Box befindet und die Leute, die in dem Haushalt wohnen, haben auf der Fernbedienung einen Farbknopf, da müssen sie draufdrücken, wenn sie eine bestimmte Sendung sehen und sich dafür anmelden. Auf diesen Fernbedienungen kann exakt sich ein Gast anmelden. Ein Gast. Wenn du also eine Party geben solltest und du hast 20 oder 30 Gäste dabei, kannst du einen Gast anmelden. Der wird also, die anderen 29 finden in dieser Messung nicht statt. wenn du in eine Kneipe gehst und dir das auf einer Großbildleinwand anschaust, findet definitiv gar keine Messung statt. Wenn auf der Reeperbahn sonst wo das übertragen wird auf Großbildleinwand, findet keine Messung statt. Es wird nicht gemessen. Wir haben keine Chips. Kurzer Hinweis, auch nicht Bill Gates hat sie irgendjemandem reingesetzt. Sondern wir müssen das messen mit dem, was wir haben. Und das wird mit Geräten gemessen, die statisch sich in den Haushalten befinden und darauf ausgelegt sind. Und jede Party, die ihr irgendwo veranstaltet, wo nicht so ein Gerät ist, kann das nicht erfassen. Also die 20, 30 Leute finden da einfach nicht statt in der Messung. Und selbst wenn ihr es bei jemandem macht, kann, der so ein Gerät hat, was er noch zufassen muss, kann maximal ein Gast angemeldet werden. Also dieser Zusammenhang von Reichweite, die dann nicht gemessen wird oder doch gemessen wird, ist Humbug.
Genau, was bedeutet, dass die sehr guten Quoten eigentlich noch viel besser sind, weil wenn tatsächlich alle bei Retro-Partys sind, viele gar nicht mitgemessen werden sozusagen. Und der zweite Punkt, der sich ja direkt auch daran anschließt, dass sie sagen, und die, die aber da sind, die gucken ja sowieso nur mit einem Auge hin, du hast das gerade schon zitiert, dagegen spricht ja auch, und wir haben das damals bei der NDR Roadshow erfahren, wo ja auch Digame gesagt hat, wie eigentlich die Voting-Beteiligungen sind in Deutschland und in Europa, dass in Deutschland so viele Leute, also auch prozentual gesehen, anrufen wie in keinem anderen Land. Also so mehr oder weniger halb Deutschland wählt sich da eigentlich die Finger wund beim ESC.
Du schüttelst aber überdeutlich viele, was aber auch daran
genau, über, ja, ich habe ein bisschen über, ich habe ein bisschen übertrieben, das stimmt.
Faktencheck günstig ist, das muss man also, mit dazu sagen. Bitte? In anderen Ländern kostet bei uns das Voting sehr günstig. Das kostet ja maximal, glaube ich, 19 Cent oder irgendwie sowas. Das ist von Jahr zu Jahr, glaube ich, auch ein bisschen schief. Aber in der Relation auch zu unserem Einkommen ist das nicht so wahnsinnig viel.
Genau, in anderen Ländern ist es auch einfach
zahlen muss pro Stimme.
In anderen Ländern ist es auch teilweise einfach generell mit diesem Televoting nicht so groß. Wurde damals jedenfalls gesagt, keine Ahnung, dass es halt in anderen Ländern auch teilweise weniger Sendungen anderer Art gibt mit Televoting und so weiter und so fort. Ist egal, also das sei mal alles dahingestellt, aber trotzdem ist es ja so, wenn in Deutschland alle schalten den Fernseher ein, niemand guckt hin, dann würden nicht so viele Leute abstimmen, wie es jetzt tatsächlich tun.
Und das passt nicht wirklich zusammen.
Ganz genau.
So, also das war aber nochmal ein fachlicher Fehler, wo man dann auch sagen muss, also Leute, bevor ihr sowas behauptet, setzt euch mal damit auseinander, wie eigentlich auch die Reichweite der öffentlich-rechtlichen Sender gemessen wird.
Ja.
Genau.
Und dann andere Sender.
Dann haben wir es. Sind wir durch.
Dann haben wir es. Wir sind durch. Genau. Haben wir jetzt irgendwas?
Also, so viel gepostet, also jetzt hier im YouTube-Stream, also ihr habt natürlich da auch mit kommentiert. Mhm. Ihr habt das zeitliche Briefing nicht gemacht, da waren wir jetzt sozusagen vorne mit dabei, würde ich mal so sagen. Ich weiß nicht, ist unter dem Beitrag noch jetzt irgendwie groß was passiert? Dass da eventuell noch
wir gucken noch mal nach.
Ich habe auch ein Zeichen gekriegt, dass das Raclette demnächst hier angewärmt werden soll.
Ja, mein Essen steht auch schon bereit. Insofern, nee, es kam unter dem Beitrag kam kein Kommentar mehr rein. Also insofern haben wir, glaube ich, hier alle, ich habe teilweise kurz parallel ein bisschen schriftlich. Also bei Michael war es keine LED-Wand, sondern eine Projektionsfläche. Das stimmt natürlich. Insofern Faktencheck gleich bestanden. Imp. Und genau, ich glaube, alles andere haben wir zwischendurch schon einfließen
lassen. Ganz genau. Also, lieber Deutschlandfunk Nora.
Lieber, Nova.
Ich müsste mal gucken.
Nova.
Richtig. Also, ja. Die Zeiger der Uhr drehen sich nur vorwärts und nicht zurück.
Genau.
Deswegen jetzt auch gleich an der Schluss machen müssen. Wir freuen uns sehr, dass ihr euch mit diesem Thema ESC beschäftigt habt. Dafür kriegt ihr sämtliche Daumen, die ich habe, nach oben.
Und mindestens 12 Punkte.
Und mindestens 12 Punkte, sowohl von der Jury als auch vom Publikumsvoting. Es hilft dennoch, sich natürlich Experten ranzuholen. Es hilft aber auch, sich nicht auf seine Meinung zu verlassen, sondern dann auch den Experten zuzuhören, dem zu vertrauen. Und vielleicht gerade bei so einem sensiblen Thema, wie dem ESC, wo dann eben solche Nerds wie wir da sitzen, das vielleicht auch nochmal von Nerd also uns seine Skript gegenchecken zu lassen, damit man eben sowas wie das jetzt hier, diese 75 Minuten, dann vermeiden kann. Nichtsdestotrotz, bleibt dem ESC gewogen, gebt ihm weiter eine Chance. Das wird nächstes Jahr ganz interessant zu sehen, wie der stattfinden wird. Es wird ja einer stattfinden, wir wissen aber noch nicht, in welchem Rahmen. Wir bereiten uns auf alles vor. Und überlegt euch mal, ob ihr nicht bei dem Retro, bei Retro-Partys einfach das Retro streicht und eine Party zulasst oder euch auch einfach mal komplett unvoreingenommen darauf einlasst. Möglicherweise
aber euren, bitte aktuell keine Party.
Aktuell am besten keine Party, aber vielleicht ladet ihr euch ja aus naheliegenden Haushalten, die man dann, wie viel man da auch mal einladen kann, Freunde aus Europa mit dazu ein und ihr geht einmal diesen europäischen Moment und ihr werdet sehen, dass es gar nicht so schlimm ist und wehtut. Und die Qualität mitunter auch so ist, wie wir es bei anderen Wettbewerben immer wieder sehen. Schlechte Qualität kann manchmal auch richtig Spaß machen.
Das war inhaltlich schon ein schönes Schlusswort. Ich freue mich, dass Petra uns noch darauf hingewiesen hat, dass wir euch noch wie immer sehr gerne bitten, dieses YouTube-Video positiv mit einem Daumen nach oben zu bewerten. Unbedingt. Falls ihr das noch nicht getan habt, unseren YouTube-Kanal und oder den Podcast zu abonnieren und auch gerne natürlich da positiv bewerten. Das freut uns sehr. Ihr könnt gerne auch im Nachgang, falls ihr euch das anhört, anschaut und euch noch was auffällt, einfällt, ihr Kommentare dazu habt, lasst es gerne entweder auf dem Blog oder auf den sozialen Medien oder wo auch immer ihr uns so findet. Wir freuen uns auf jeden Fall und weil wir ja sehr serviceorientiert sind, sagen wir gerne auch noch, was Matti geschrieben hat, nämlich heute Nacht wird die Uhr umgestellt. Insofern bitte denkt daran und steht morgen nicht zu früh auf.
Und zwar zurückgestellt. Wir haben also eine Stunde länger wieder schlafen können. Ihr habt also genug Zeit, euch die gelöschten ESCs nochmal anzuschauen. Eine Stunde mehr dafür.
Ganz genau. In diesem Sinne, schönen Abend euch noch. Duisburg, lasst ihr das Raclette schmecken. Ja. Viele Grüße aus Frankfurt nach Frankfurt.
Steinbach. Und, Steinbach. Also ich hab euch gesehen sozusagen heute über die Felder schon. Genau. Ah, schön. Also einmal hier aus der Rhein-Main-Taunus-Ebene.
Sehr schön. In diesem Sinne, allen euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal wieder. Macht's gut.
Wir auch. Danke. Tschüss.
Tschüss.